Hallo ihr Lieben, hier ist Theotapia. Ich bringe euch eine Predigt mit, in der es darum geht, Gott näher zu kommen. Hey, wie, das geht doch gar nicht. Entweder man ist Gott nahe oder nicht, sagt ihr jetzt. Ich hätte da vielleicht den ein oder anderen Hack für euch. Viel Spaß beim Reinhören. Liebe Podcast-Gemeinde, ich möchte heute mal anfangen, euch eine Geschichte aus der Bibel zu erzählen. Also, in dieser Geschichte geht es um Jesaja. Vielleicht schon mal gehört, das ist einer von den Propheten. Und bei den Propheten ist es immer so, die müssen erst berufen werden, weil klar, Gott muss ihnen ja auch erstmal einen Auftrag geben, damit sie sich prophetisch fühlen können. Also bei Jesaja ist es so, dass er eines Tages den Tempel sieht. Und, das ist jetzt mega special, er sieht den Saum von Gott. Also sozusagen von seinem Gewand, das ganz unterste, da so ein Fitzelchen. Und das ist wirklich besonders, weil man kann Gott natürlich nicht von Angesicht zu Angesicht sehen. Und ganz wenige Menschen in der Bibel sehen mal ganz flüchtig oder nur so Eindrücke, so Teile von Gott. Aber das ist ganz, ganz, ganz selten. Es ist wirklich eine große Ehre, dass Jesaja den Saum von Gottes Gewand sehen kann. So, und er sieht aber noch mehr, weil da sind Engel und Engel, da benutzt die hebräische Bibel ganz oft den Terminus Seraphim und Cherubim für, vielleicht schon mal gehört. Man ist sich auch nicht ganz genau sicher, ob das wirklich irgendwie menschlich gedachte oder tierisch gedachte Wesen sind. Auf jeden Fall haben sie 6 Flügel, also ordentlich Flügelpower haben die. Und die singen zur Ehre Gottes. Sie singen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und naja, also nichts ist eigentlich heiliger als der Gesang der Engel. Und Jesaja steht da so, guckt so, und er muss eigentlich vor Furcht innerlich erstarren. Er ist der ganzen Situation nicht gewachsen. Er merkt plötzlich, was für ein kleiner Mensch er ist. Er sieht, wie der Tempel bebt, wie Rauch ist, und dieser himmlische Gesang ist in seinem Ohr. Was soll er tun? Kann jetzt nicht einfach so drauf losschwätzen und seinen Senf dazugeben. Er kann auch nicht einfach einstimmen in das Lob Gottes. Er merkt, er kann es nicht. Und weil er das nicht kann, sagt er genau das. Er sagt: Ich bin unwürdig. Und in dem Moment kommt ein Engel herangeflogen. Er nimmt Kohle vom Altar, und die glüht noch. Und diese Kohle wird dem Jesaja an den Mund gehalten, an die Lippen. Und durch diese glühende Kohle, also man denkt da so ein bisschen dran, dass Feuer so eine reinigende Wirkung hat, werden seine Lippen rein und er kann sprechen. Gott fragt im nächsten Moment so: Hier, ich würde gerne mal jemanden schicken, so einen Boten, so einen Propheten. Und Jesaja sagt: Jo, hier, schick mich. Und dann ist es geritzt. Also Jesaja ist berufen als Prophet und kann loslegen. Eine ziemlich krasse Geschichte, oder? Jesaja im Tempel, die Berufung. Ich fand das schon immer faszinierend. Mich erinnert das an eine Situation aus dem Studium. Ich habe damals noch in Marburg Theologie studiert. Ich war schon ein bisschen weiter, in einem höheren Semester. Und wir sprechen über die Bibel, genauer über das Alte Testament. Man muss ganz viel übersetzen, man muss sich ein gutes Verständnis überlegen, Vers für Vers vorgehen, immer wieder überlegen, was gemeint sein könnte. Plötzlich sagt jemand: Irgendwie macht es doch einen ziemlich großen Unterschied, ob wir von Gott reden oder von Gott. Hört ihr den Unterschied? Denn es geht ja darum, von wem wir eigentlich reden. Von Gott, einer kleinen Figur in der Bibel, neben anderen, Abraham, König David, Engel, andere Gestalt, jemand, der einfach irgendwie vorkommt, handelt, auch mal was tut, auch mal was sagt. Oder reden wir von Gott, dem allmächtigen Schöpfer von Himmel und Erde, dem lebendigen Gott? Rudolf Otto war ein Theologe und Religionswissenschaftler, Er hat Anfang des 20. Jahrhunderts gewirkt und genau diese Rede von Gott, da war er dran interessiert. Genauer gesagt hat er gesagt, die Rede vom Heiligen. Und, das ist ein kompliziertes Zitat, ich versuche es mal ganz, ganz langsam vorzulesen, vom Rudolf Otto, das geht so. Unbegreifbar ist der wirklich mysteriöse Gegenstand, damit meint er Gott, nicht nur deswegen, weil mein Erkennen in Bezug auf ihn gewisse unaufhebbare Schranken hat, sondern weil ich hier überhaupt ein ganz anderes stoße, das durch Art und Wesen meinem Wesen inkommensurabel ist und vor dem ich deshalb in erstarrenem Staunen zurückpralle. Also es geht darum, Gott ist mysteriös, er ist ganz anders und er ist auch kaum aufnehmbar. Also das meint dieses inkommensurabel, nicht aufnehmbar, und er prallt in Staunen zurück. Im Übrigen schreibt er auch, dass wer so eine Erfahrung nicht gemacht hat, dieses Staunen, dieses religiöse Erleben, der braucht im Prinzip seine Schriften nicht weiterzulesen. Ganz schön krasse Aussage, ja. Aber das meint eigentlich in einer äußersten Form, will der Otto hier sagen, Gott ist unverfügbar. Er ist nicht herstellbar und er ist auch nicht herbeizitierbar. Man muss Gott erleben, man muss ihn fühlen. Nicht herstellbar und ganz unverfügbar. Ist das wirklich so? Können wir von uns aus denn gar nichts tun, wenn wir Gott nahe sein wollen? Oder, naja, vielleicht ein bisschen näher? Können wir gar nichts tun, wenn wir dieses religiöse Empfinden nicht haben? Sollten wir dann wirklich bei jemandem wie Otto oder anderen Theologen erstmal gar nicht weiterlesen, weil uns das religiöse Gefühl fehlt? Um dieser Frage nachzugehen, möchte ich noch einmal bei Jesaja anknüpfen. Und ich finde es immer wieder interessant bei dieser Geschichte, dass es nicht damit anfängt, dass irgendwas großartig vorher passiert. Es geht einfach darum, dass das Kapitel damit einsetzt, dass Gott schon da ist. Gott ist im Tempel. Er sitzt auf seinem Thron und sein Saum füllt den Tempel. Was bedeutet das für die Frage, was wir tun können, um Gott zu erleben oder ihm zu begegnen? Ich denke, das ist eine ziemlich reale Frage. Mich hat vor einiger Zeit erst jemand gefragt, was er eigentlich tun soll. Irgendwie ist es nicht so einfach mit dem Glauben, meinte er, und die Zweifel bleiben doch irgendwie. Und was wäre, wenn man es einfach nicht fühlt? Und wir kamen zu der Frage, ob Gott nicht ohnehin den Anfang machen muss. Ich habe auf diese Frage so geantwortet und fühle mich da eigentlich ganz übereinstimmend mit der Erzählung aus Jesaja. Ich finde, es passt irgendwie ganz gut. Ich sagte, naja, also was man natürlich tun kann, ist jederzeit Gott anzurufen, zu ihm zu beten und sich an ihn zu wenden. Und um im Bild des Anrufens zu bleiben, sagte ich, die Leitung steht schon. Gott hat ja den Anfang gemacht, Gott ist schon da, so wie er im Tempel schon da ist, als Jesaja dazukommt. Und genauso haben auch wir das Recht, in den Tempel hineinzurufen. Zu sagen, wir sind zwar der Situation nicht gewachsen, aber irgendwie wollen wir in dieses Erleben und in dieses Rufen der Engel einstimmen. So dürfen wir um Erlaubnis bitten, einzutreten und zu sprechen. Und vielleicht warten wir dann erstmal ein bisschen auf Antwort, aber natürlich dürfen wir dann auch einstimmen in das Gotteslob. Gotteslob. Das ist, glaube ich, ein ziemlich komplizierter Begriff und deswegen möchte ich da nochmal mehr drauf eingehen. Und zwar, weil Gotteslob so wichtig ist. Es kann helfen, sich Gott näher zu fühlen. Das hat noch nicht was damit zu tun, eine Gottesbeziehung herstellen zu wollen oder ihn herbeizuzitieren. Denn wenn wir es so tun wie der Jesaja, dann kann uns diese Erzählung ja fast schon zu einer kleinen Mini-Anleitung werden. Lob Gottes kann der Schlüssel sein. Lob Gottes ist etwas so Wunderbares. Und die Vorstellung, dass wenn man von Herzen Gott lobt, dass man sich dann auch ein bisschen wie ein Engel fühlen darf, weil man ja einstimmt in das, was die Engel singen. Das ist doch irgendwie auch schön, oder? Lob Gottes, das ist etwas, was in der Musik eine ganz große Rolle spielt. Ganz egal, welche Musik es ist, mit der ihr Gott lobt. Das können zum Beispiel Posaunen sein, Trompeten, Blechbläser, die Orgel oder eine Band oder einfach nur die eigene Stimme. Ich möchte ein bisschen auf die Posaunen tatsächlich eingehen, weil die öfter in der Bibel vorkommen. Das finde ich ganz spannend und so können uns die Posaunen eigentlich auch zu einem Beispiel für Lob Gottes werden. Aber wie gesagt, egal was ihr für ein Instrument benutzt oder auch die eigene Stimme, fühlt euch hier mit gemeint, wenn ich von Posaunen und von Blechbläsern spreche. Und die Posaunen sind übrigens auch deshalb interessant, weil die haben nämlich eine ziemlich lange Geschichte. Im Alten Testament kommen sie 65 Mal vor, im Neuen Testament ganze 20 Mal. Und wenn ihr ein bisschen kirchlich affin seid, dann geht es euch vielleicht ein bisschen wie mir. Ich denke ja bei den Posaunen immer an Kirchentage. Ich erinnere mich noch ganz genau, Kirchentag Dortmund, U-Bahn-Station. Ich gehe hoch zum Messegelände, wo der Kirchentag stattfinden sollte. Und ein Posaunenchor begrüßt mich. Und ich dachte, ja, jetzt ist Kirchentag. Das war so ein fröhliches Willkommen, was ich da gehört habe von diesem Posaunenchor. Und das mit den Posaunenchören, das ist etwas ziemlich Besonderes in der evangelischen Kirche. Zum Beispiel letztes Jahr gab es ein Maiwochenende, da trafen sich 15.000 Bläser und Bläserinnen in Hamburg. Das ist ganz schön viel. Das war nämlich der deutsche evangelische Posaunentag. In der Geschichte von Jesaja wird davon erzählt, dass die Mauern beben. Ob da beim Posaunentag vielleicht auch die Mauern gebebt haben? Aber doch wohl die Herzen und die Lippen. Denn ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, das ist nämlich ein Alleinstellungsmerkmal von Blechblasinstrumenten. Einzig und allein Blechblasinstrumente sind ein vereinfachtes Modell der menschlichen Stimme. Statt Stimmlippen bzw. Stimmbändern werden tatsächlich die Lippen in Schwingung versetzt. Versucht es mal, nehmt euch mal so eine Trompete oder so ein Horn und versucht mal da rein zu blasen, dann merkt ihr, wie die Lippen richtig vibrieren. Vielleicht kriegt ihr sogar einen Ton raus. Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht geschafft, aber viel Glück dabei. Wenn man das natürlich richtig, richtig krass übt, dann klingt es auch richtig, richtig gut. Ja, Gotteslob. Jetzt habe ich noch gar nicht gesagt, wozu das überhaupt da ist, gell? Nur, dass es irgendwie ganz schön ist. Will Gott das eigentlich den ganzen Tag hören? Braucht Gott, dass man ihn lobt, damit er sich richtig schön göttlich fühlt? Das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist eher so, dass Gott ja schon da ist, wie in der Erzählung. Aber es geht darum, seine Freude auszudrücken, darüber, dass wir das wissen, dass wir das merken, dass Gott da ist. Also eine Antwort auf seine Anwesenheit. Es geht darum, sich auch wohlzufühlen in seiner Anwesenheit. Denn Jesaja fühlt sich am Anfang ja gar nicht so richtig wohl in der Anwesenheit Gottes. Er ist eher ehrfürchtig. Und dass er dann sprechen kann, dass er vielleicht sich auch auf Lob Gottes vorbereitet, das hilft ihm, sich besser zu fühlen. Wohlfühlen in der Gegenwart Gottes, sich als Kind Gottes fühlen, sich als Ebenbild Gottes wahrnehmen. Und insofern hat Gotteslob einfach ganz, ganz viel mit Glauben zu tun. Und auch Blechbläsermusik hat ganz viel zu tun mit Glauben, so wie es in der evangelischen Kirche gemacht wird. Denn überhaupt ist Kirchenmusik Verkündigung. Verkündigung, das heißt Glaube kommunizieren, mit dem Glauben unterwegs sein, Glauben laut werden zu lassen. Und ich bin dankbar, dass es viele Leute gibt, die mit Musik Verkündigung laut werden lassen. Und vielleicht mal ein bisschen so auf die Geschichte der Posaunenwerke bezogen. Die ist nämlich 180 Jahre lang. Wusstet ihr das? 180 Jahre lang. Es hat also echt ganz schön viel Tradition. Und es gibt 7000 evangelische Posaunenchöre. Und haltet euch fest, die haben richtig doll viele Mitglieder. nämlich 120.000 Bläser und Bläserinnen. Und was mich auch besonders freut, 24.000 Jugendliche sind dabei. Die sind unter 18. Also Posaunenarbeit hat auch ganz viel mit Jugendarbeit zu tun. Ich wünsche den Posaunenchören in ganz Deutschland ganz viel Erfolg und Freude. Und ich wünsche allen, die Kirchenmusik machen, Erfolg und Freude. Denn das ist Gottes Lob. Zur Ehre Gottes und zur Freude der Menschen, sage ich immer. Es geht darum, die Gemeinden, die Menschen, alle um euch herum zu ermuntern, mit einzustimmen. Auch dieses schöne Gefühl zu haben, sich wohl zu fühlen, wenn Gott da ist. Mir ging es ja so, ich war Anfang September mal wieder auf dem historischen Stadtfest in Seesen. Und da wurde ein Open-Air-Gottesdienst gefeiert. Ich wusste gar nicht, dass sie das dieses Jahr Open-Air feiern. Die feiern nämlich sonst immer in der Kirche. Und plötzlich höre ich auf dem Festplatz, da spielen Posaunen. Und es hatte irgendwie etwas sehr Vertrautes. Ja, ich bin damit irgendwie groß geworden. Ich gestehe das. Ich bin kirchlich sozialisiert, wie man das immer so sagt. Und plötzlich höre ich diese Posaunen und die spielen Möge die Straße. Und ich dachte so, der Gottesdienst ist bestimmt schon fast zu Ende. Ich dachte, wo die Posaunen so schön spielen, ich setze mich mal dazu und genieße das nochmal. Und ich glaube, so eine Wirkung kann Musik haben. Musik im Dienste von Gott als Gotteslob, dass man gar nicht anders kann, als sich dazuzusetzen, mitzusingen, einzustimmen. Ich habe es an mir selbst gefühlt, das hatte irgendwie so eine magische Wirkung. Und Musik ist einfach ganz wichtig und kann ein Schlüssel zum Glauben sein. Vielleicht ist es ja auch ein bisschen euer Weg. Ich möchte es euch ans Herz legen. Denn bei Musik geht es so sehr ums Fühlen. Es geht um Gefühl und Emotionen. Und mit der Musik, vielleicht möchtet ihr auch einfach mal nur ein Lied, wo es um Gotteslob geht, über Spotify oder irgendwas anderes abspielen und euch kurz in diese Situation versetzen. Jesaja im Tempel. Kommt hinein, sieht diesen mächtigen Tempel, sieht den Saum Gottes, hört die Engel und will mitmachen. Vielleicht möchtet ihr ja dann auch mitsingen. Ich wünsche euch von Herzen, dass Gotteslob in euch klingen kann, wenn ihr das wollt. Und ich wünsche euch, dass es vielleicht ein bisschen funktioniert mit dieser Mini-Anleitung, sich Gott ein bisschen näher zu fühlen. Und natürlich, das funktioniert nur, weil Gott immer schon da ist. Wir können Gott nicht herstellen, aber wir können uns selbst in eine Lage versetzen, wo wir sozusagen auf Empfang sind für die Vibes, die Gott uns sendet. Und da hilft Musik. Viel Spaß dabei, eure Theo Tabea.